SWR 2.
Am vergangenen Montag ist in New York die jährliche Vollversammlung der UNO zu Ende gegangen. Es wurde viel geredet, während gleichzeitig anderswo auf der Erde weiter Schüsse fallen und Kinder vor Hunger sterben. Es scheint, als könne die UNO bei den wirklich großen Problemen dieser Welt nichts bewegen. Braucht es sie überhaupt noch und wozu? Diese Frage stellen wir heute in der Kontextdebatte. Unter der Leitung von Hans-Jörg Schulz diskutieren nun der Direktor der Berner Allianz Süd, Peter Nickli, und der Genfer UNO-Experte Andreas Zumach.
Andreas Zumach, in Syrien kann die UNO den Menschen im Moment nicht helfen. Sind die Vereinten Nationen als Friedensstifter nicht mehr zu gebrauchen?
Sie sind noch zu gebrauchen, aber die Situation in Syrien ist so schwierig verfahren wegen der gegensätzlichen Interesse der 5 Vetomächte, dass halt hier keine Handlungsmöglichkeiten im Moment mehr sind, das politisch zu lösen und leider auch die humanitären Möglichkeiten der UNO weitgehend eingeschränkt sind.
Peter Nickli, in Bern, das wichtigste Millenniumsziel der Vereinten Nationen war und ist ja die weltweite Reduktion von Armut und Hunger. Auch das wird nicht erreicht. Der neue Bestseller von Jean Ziegler heißt »Wir lassen sie verhungern«. Ist die UNO für die Armutsbekämpfung nicht zu gebrauchen?
Das Ziel wird schon erreicht werden, allerdings global, zur Hauptsache, weil in China und zu einem viel geringeren Ausmaß in Indien die Zahl der Allerärmsten schrumpft. Es wird natürlich nicht erreicht, wenn man alle Kontinente anschaut oder alle Länder. In viele Länder sind aber on track. Die UNO spielte eine wichtige Rolle in der Konstruktion dieser Millenniumsziele. Sie hat mit der UNDP, der Entwicklungsorganisation, ein Instrument, um in diesem Bereich auch tätig zu sein. Allerdings sind hier natürlich vor allem die nationalen Regierungen gefordert gewesen und dann die Agenturen der Entwicklungszusammenarbeit aller westlichen Staaten, und die schränken ihre Gelder in den letzten 2 Jahren ein.
Also auch eine sehr komplizierte Gemengelage. Andreas Zumach, ich will noch mal skeptisch bleiben. Wir eilen ja seit Jahren von UNO-Klimakonferenz zu UNO-Klimagipfel. Genauer gesagt, wir eilen von Flop zu Flop. Warum ist die UNO denn in Sachen Klima so wenig erfolgreich?
Sie ist deswegen so wenig erfolgreich, weil vor allem die nördlichen Industriestaaten, die ja in den letzten 200 Jahren nach der industriellen Revolution geaast haben, was den Verbrauch der fossilen Energieressourcen anbetrifft, die ja wiederum für den globalen Klimawandel verantwortlich sind, weil diese Industriestaaten nicht bereit sind, das Notwendige zu tun, um sich auf Klimagerechtigkeit wirklich zu verpflichten. Klimagerechtigkeit hieß ja etwa ein pro Kopf CO2, also Kohlendioxidausstoß von maximal 2 Tonnen pro Kopf Weltbevölkerung im Jahre 2050. Und nur mit einer solchen Verpflichtung wäre es dann auch möglich, dass die großen Schwellenländer, die Herr Nickli eben schon genannt hat, Indien, China, aber auch Brasilien, andere bereit wären, ihrerseits sich zu Klimaschutzzielen zu verpflichten. Und daran ist die letzte Klimakonferenz gescheitert, und deswegen geht es hier nicht weiter.
Also auch hier wieder der Fall, wo die Länder nicht richtig mitmachen, kann die UNO wenig erreichen. Peter Nickli, am europäischen UNO-Sitz in Genf, aber auch bei der Vollversammlung in New York wird ja viel über die Menschenrechte geredet. Dabei reden auch ausgewiesene Massenmörder mit, und die Lage der Menschenrechte weltweit hat sich auch verschlechtert in den letzten Jahren. Warum kann die UNO in Sachen Menschenrechten so wenig erreichen?
Die Umsetzung der Menschenrechte liegt in der Kompetenz der Mitgliedstaaten. Es sind ja alle Länder der Welt Mitglied der UNO. Die Schweiz war lange Zeit nicht. Und in diesem Sinn ist jede Diktatur dabei. Das sind befreundete Diktaturen des Westens, das sind verfeindete Diktaturen. Es sind jene halben Demokratien dabei. Das heißt, die UNO ist ja nur ein Spiegel dessen, was auf der Welt so abgeht. Dass die Menschenrechte nicht geschützt sind, das ist ein realer Zustand. Dass das Menschenrechtsorgan der UNO diese Situation nicht umkehren kann, ist logisch. Es hat allerdings einige Verbesserungen gebracht, oder zumindest stellt es einen Referenzpunkt dar, auf den sich Oppositionelle in allen Ländern berufen können, auf den sich Politiker berufen können, wenn sie mit ihrer Regierung unzufrieden sind. Aber es ist kein Durchsetzungsorgan.
Ich würde hier gerne noch sagen, es gibt im Vergleich zu den anderen Punkten, die Sie genannt haben, Herr Schulz, hier eine zusätzliche Erschwernis. Niemand hat ja bisher die Klimaziele offiziell aufgegeben. Niemand hat die Millenniumsziele offiziell aufgegeben und auch andere Normen, auf die die UNO sich in den letzten 60 Jahren geeinigt hat. Aber bei der Menschenrechtsfrage gibt es immer wieder, auch verstärkt im Moment, den Versuch, die Universalität und die weltweite Gültigkeit aller seit 1948 im UNO-Rahmen verabredeten Menschenrechtsnormen in Frage zu stellen, mit der Behauptung, es gäbe eben doch unterschiedliche Normen in der islamischen Welt, in der asiatischen Welt, immer unterschiedlich zu denen, die der Westen so lautstark proklamiert. Das ist nicht wahr, aber es ist natürlich so, weil der Westen so viele Doppelstandards bei der Umsetzung und Durchsetzung der Menschenrechtsnormen immer an den Tag legt. Bestes und schlimmstes Beispiel Israel-Palästina. Werden diese Normen immer mehr unterminiert und das macht es denen, die sie grundsätzlich in Frage stellen und ihre Universalität, leider immer einfacher, hierfür auch Unterstützung zu gewinnen. Also hier haben wir noch eine zusätzliche Erschwernis im Vergleich zu den anderen thematischen Feldern, wo die UNO im Moment versagt oder nicht weiterkommt.
Also wenn wir das mal zusammenfassen, bisher die großen Themen, die die Menschen ja auch wirklich interessieren, nämlich Krieg und Frieden, Armut und Hunger, Klima, Menschenrechte, in diesen ganz großen Fragen der Welt kommen wir trotz der UNO nicht weiter. Deswegen doch nochmal, Herr Nickli, die Eingangsfrage, wozu braucht es die UNO?
Wenn es die UNO nicht gäbe, wäre die Welt genau gleich, aber es würde das große Forum fehlen, auf dem man über diese Probleme verhandelt. Es ist ja nicht so, dass die UNO sozusagen bewirkt, dass die Staatengemeinschaft sich so verhält. Die UNO spiegelt, wie die reale Politik ist. Und gäbe es keine UNO, würde man sie erfinden, weil es eine Verhandlungsplattform braucht. Die UNO ist nichts anderes als sozusagen ein Verkehrsvehikel des zwischenstaatlichen Miteinanders und Gegeneinanders, wie es auf der Welt herrscht.
Ich würde nur einen Schritt weitergehen. Wenn es die UNO nicht gäbe, wäre die Welt nicht im selben Zustand, wie Herr Nicki gesagt hat, sondern in einem deutlich schlechteren. Weil nun doch ein Teil der Normen, die man seit 1945 mit der UNO-Charta, dann mit der Menschenrechtserklärung und all den anderen Vereinbarungen gesetzt hat, durchaus eingehalten haben oder als politischer Druck wirken. Es ist ja nun nicht alles restlos gescheitert, ja nicht überall die Uhr zurückgedreht worden. Was eben nicht passiert ist, ist, dass seit dem Ende des Kalten Krieges und der 45 Jahre langen Ost-West-Blockade des Sicherheitsrates und vieler anderer Institutionen der UNO sich die Hoffnung erfüllt hat, dass man nun befreit von dieser Blockade all die anderen wichtigen Aufgaben erfolgreich annehmen könne. Und dann hat natürlich das Datum der 11. September 2001, also Stichwort Terrorismus, die UNO und diese Normen und die Umsetzung der Normen gerade im Menschenrechtsbereich nochmal erheblich zurückgeworfen. Aber die Welt wäre in einem barbarischen Zustand der ganz schlechten Anarchie, wenn es zumindest diesen Rahmen der UNO und die existierenden Normen und die Möglichkeiten innerhalb der UNO über Konflikte, Interessen zu reden, wenn es den nicht gäbe.
Sie haben das Reden erwähnt, Herr Zumach. Neben dem Weltsicherheitsrat, das Hauptorgan der UNO ist ja die Generalversammlung. Da konnten wir gerade mal wieder ein großes Schaulaufen begutachten. Es wurde wirklich viel geredet von Obama über Widmer Schlumpf und Netanyahu und Ahmadinejad, wer da alles war. Bringt dieses Reden wirklich was? Hat es aus Ihrer Sicht als Beobachter etwas gebracht?
Also diese ersten beiden Wochen jährlich der Generalversammlung, das sogenannte High-Level-Segment, wo da die ganzen Staats- und Regierungschefs oder auch Chefinnen und Außenminister auftreten, bringt sehr wenig. Das ist tatsächlich ein Schaulaufen, zum Teil zum Ritual erstarrt, gerade in den letzten 6 Jahren bei den Auftritten des iranischen Präsidenten Ahmadinejad und den Reaktionen darauf. Das sind schon fast pavlovsche Reaktionen, wobei man sagen kann, es gibt in diesem Jahr einige doch deutliche Veränderungen. Einmal ist die Rede von Ahmadinejad nicht annähernd so antisemitisch, anti-israelisch gewesen wie in den letzten Jahren und vor allem gibt es natürlich das, was wir unter dem Sammelbegriff Arabellion in den letzten 2 Jahren im Nahen Mittleren Osten erleben. Und das hat den Auftritt wichtiger Regierungschefs, neu gewählter Regierungschefs aus dieser Region doch deutlich verändert. An erster Stelle der neu gewählte ägyptische Präsident Mohamed Morsi. Deswegen, es gibt neue Töne, neue Chancen. Allerdings bis zu wichtigen Weichenstellungen in den wichtigsten Mitgliedsländern, an allererster Stelle der Präsidentschaftswahl in den USA am 6. November, wird sich in all den Streitfragen, die dort Thema waren, bei der Generalversammlung vor allem Nahen Osten, noch nichts tun, aber danach möglicherweise schon.
Herr Nigli, eine ewige Streitfrage auf diesen Vollversammlungen ist ja auch die Lage im Nahen Osten, also die Lage der Palästinenser vor allem, Israels Siedlungspolitik und so weiter. Auch das scheint mir ja nun von Jahr zu Jahr irgendwie ritualisiert, ohne dass wirklich was passiert. Im Gegenteil, es verschlechtert sich eher noch die Lage.
Ja, verschlechtern tut sie sich nicht, außer dort, wo sie sich tatsächlich verschlechtert, on the ground. In Palästina, in Israel selber, haben wir seit 1993 einen sogenannten Friedensprozess, der eigentlich sehr klar unterminiert wird. Wir haben eine Situation, wo der Besatzungsstaat Realitäten schafft, die die Zwei-Staaten-Lösung, die angestrebt ist, eigentlich verunmöglichen. Also es manövrieren sich dort wichtige Akteure in eine aussichtslose Lage hinein. Aber es gibt keinerlei Ansätze im Moment, dass sie selber diese Blockade lösen könnten. Und solange Europa und die USA sozusagen abonniert sind als treueste und allerwichtigste Verbündete von Israel, bleibt eben nur die rituelle Betonung des Problems.
Aber man muss schon sagen, Herr Nicke, die Lage verschlechtert sich natürlich, und zwar dramatisch und gefährlich, zum Teil genau aus den Gründen.
Ja,
weil Sie eben sagen, sie wird nicht schlechter, sie wird schlechter, und zwar nicht nur im Israel-Palästina selber, sondern wenn es dort zu Eskalationen kommt, die jetzt absehbar sind, eine neue Intifada, ein neuer Aufstand, eine neue Radikalisierung auf palästinensischer Seite und auch möglicherweise ein gewalttätiges Vorgehen bis hin zu einem Krieg gegen Iran durch die israelische Regierung, wird das natürlich die gesamte Region und darüber hinaus erheblich in Mitleidenschaft ziehen. Das ist ja leider das Problem, dass sich dieser sogenannte Kernkonflikt des Nahen Mittleren Ostens in seinen Auswirkungen nicht auf diese beiden unmittelbaren Kontrahenten Israel und Palästina beschränken lässt. Und umso dringender wäre es natürlich, dass der mausetote Friedensplan von 2003 zum Leben erweckt wird, denn die Chancen für eine gerechte Zwei-Staaten-Lösung in den Grenzen, Vorkriegsgrenzen des 67er-Krieges, werden natürlich alltäglich immer geringer mit jedem zusätzlichen illegalen Siedler. Und die Gefahr, dass das sich in einem großen, gewalttätigen, kriegerischen Konflikt entlädt, wird immer größer.
Das wäre dann wieder ein Konflikt, bei dem wahrscheinlich auch, wenn ich das so sagen darf, die UNO gefragt ist oder die UNO hilflos zuschauen müsste. Herr Zumach, ich muss noch nach einem Organ fragen, nämlich nach dem UN-Sicherheitsrat. Den nehmen wir ja vor allem wahr als normale Radiohörer oder Zeitungsleser. Da können ganz wenige Staaten so quasi im Namen von über 190 Mitgliedsländern der UNO eigentlich alles blockieren, was sie wollen, so wie jetzt im Fall Syrien durch Russland und China. Das sieht mir auch nicht sehr demokratisch aus, wie es da im wichtigsten Gremium der UNO zugeht.
Nein, es ist natürlich nicht demokratisch, wenn in einem Gremium einige Mitglieder, in dem Fall 5, privilegierte Rechte haben, inklusive des Rechtes der ständigen Mitgliedschaft und vor allem per Veto jeglichen Beschluss zu verhindern, selbst wenn die anderen 14 dafür sind. Aber gerade das macht es ja eigentlich unmöglich, immer nur von der UNO oder die UNO zu reden, wie auch wir Journalisten das täglich tun und schreiben. Gerade in dieser Frage des Nahen Ostens haben wir ja die Lage, dass demnächst gute 160 der 193 UNO-Mitglieder für eine Aufwertung des Staates Palästinas und für seine Anerkennung stimmen werden. Aber eben einige wenige oder hier noch genauer eine einzige Macht im Sicherheitsrat mit Veto, nämlich die USA, verhindern, dass hier Fortschritte passieren. Und umgekehrt kann man sagen, wenn eine amerikanische Regierung morgen sagen würde, wir wollen diesen israelisch-palästinensischen Konflikt endlich der gerechten Zwei-Staaten-Lösung zuführen, dann hätte diese amerikanische Regierung die Instrumente und den notwendigen Druck, auf Israel auszuüben, und dann hätten wir diese Lösung in einem Jahr. Also hier haben wir wirklich so schreiend wie in keiner anderen Frage eine Diskrepanz zwischen weit über 3/4 der Mitglieder dieser UNO und eines sehr mächtigen Vetostaates im Sicherheitsrat. Aber alle Versuche, diesen undemokratischen Zustand zu überwinden durch eine Demokratisierung des Sicherheitsrates, sind gescheitert. Sie werden auch weiterhin scheitern, weil vor allem die Staaten, die hier nach Reformen schreien, selber nur die Ambitionen haben, diese Privilegien ständiger Sitz und Veto zu bekommen. Also an erster Stelle Deutschland, Brasilien, Indien, Japan und so weiter. Das ist keine Demokratisierung, überholte Privilegien nur auf ein paar mehr Schultern zu verteilen.
Das Problem ist, dass es ja einige solcher überholte Privilegien gibt, ja, auch in anderen Institutionen. Ja. Und das Problem ist, man könnte sie nur abschaffen, wenn im Prinzip die Privilegierten zustimmen.
So ist es.
Und das läuft nicht so. Die Weltbank ist im Besitz westlicher Länder, der IWF, Internationale Währungsfonds, desgleichen. Man wird dort langsam an Terrain verlieren, aber im Prinzip seine beherrschende Stellung bewahren wollen und hat die Möglichkeiten dazu. Je länger das andauert, desto weniger funktional werden diese Organisationen sein, desto weniger können sie allenfalls auch Auswege zeigen. Ja. Es gibt ein Gegenbeispiel weltweit, das vielleicht von Interesse ist, das ist die Welthandelsorganisation. Das ist eine UNO-artige Konstruktion ohne Sicherheitsrat. Das haben die westlichen Mächte vergessen seinerzeit bei der Gründung. Sie bereuen es heute, weil sie den Laden nicht mehr im Griff haben. Es zeigt sich jetzt aber in der WTO, es kann sich keine Interessengruppe mehr gegen die andere durchsetzen. Aber es kommt auch nicht zu neuen Lösungen.
Ja, aber also, ich meine, das ist natürlich ein schlechtes und ein gutes Beispiel, Herr Nicky. Ein schlechtes Beispiel, weil natürlich innerhalb dieser Welthandelsorganisation, die jetzt vor fast 20 Jahren gegründet wurde, über gut 15 Jahre lang die westlichen Wirtschaftsmächte USA, EU, Japan, Kanada alles durchgesetzt haben an Liberalisierung, sogenannter Privatisierung, Deregulierung der Weltwirtschaft mit den heute bekannten dramatischen Folgen für viele Länder Afrikas, Asiens und Lateinamerikas.
Ja, aber und mit einem Veto
hätten sie überhaupt nicht mehr gekonnt, denn ein Veto dient nur dazu, Vorhaben oder Interessen anderer zu verhindern. Was jetzt läuft, ist eine Machtverschiebung innerhalb der WTO deswegen, weil China seit 6-7 Jahren als Akteur auf die Weltbühne getreten ist und auch Mitglied dort geworden ist und China gemeinsam mit den anderen großen Schwellenländern, also Brasilien, Indien und so weiter, eine Gruppe gebildet hat, die nicht mehr zulässt, dass die 4 bisherigen Wirtschaftsgroßmächte sich durchsetzen. Die Frage ist, ist das ein brauchbares Modell auch für die UNO, dass wir hier praktisch eine neue Gegenmacht sich entwickelt, wir möglicherweise einen neuen Kalten Krieg bekommen, diesmal zwischen den USA und China, bis hin zu einer massiven Aufrüstung. Ist das die Lösung für den Rest der Welt? Ich glaube nicht.
Wir sollten auch nicht zu sehr bei der WTO jetzt stehen bleiben, aber ich halte den Trend jetzt für gut, dass wir im Laufe des Gesprächs jetzt mal auch auf die Einzelorganisation innerhalb der UNO in unsere Fragestellung kommen. Dann können wir sie ja in dieser Kontextdebatte vielleicht auch noch mal ein bisschen drehen und sagen, wozu braucht es die UNO wirklich? Also Herr Zumach, Sie beobachten ja da aus nächster Nähe in Genf zum Beispiel die Arbeit der Weltgesundheitsorganisation oder der Internationalen Arbeitsorganisation. Wie beurteilen Sie denn die Arbeit dieser Sonderorganisation?
Die ist zum Teil sehr viel besser und effektiver als das Gesamtbild, was die UNO in New York abgibt. Es ist zum Teil eine sehr unspektakuläre Arbeit, die nicht täglich Schlagzeilen macht. Aber auch hier gibt es natürlich Probleme. Und nehmen wir Syrien, wo wir vorhin gesagt haben, die UNO kann noch nicht mal die humanitären Aufgaben jetzt erfüllen bei der Versorgung der Flüchtlinge und der Binnenvertriebe. Warum kann sie das nicht? Einmal, weil sie die Organisationen des UNO-Hochkommissariat und so weiter nicht ins Land können, aber auch, weil sie nicht die Mittel haben, um die Flüchtlinge, die außerhalb Syriens jetzt sind, anständig zu versorgen. Das aber wiederum hängt an der mangelnden Bereitschaft der Mitgliedstaaten, auch der Schweiz, hier mehr Geld zu zahlen, beziehungsweise Flüchtlinge aus den völlig überlaufenden Nachbarländern Libanon, Syrien zumindest zeitweise aufzunehmen hier nach Europa. Also auch diese Sonderorganisationen, so wirksam sie zum Teil sind, kommen an ihre Grenzen, wenn die Mitgliedstaaten nicht die notwendigen Gelder bereitstellen. Aktuell werden dringendst 487 Millionen Dollar benötigt für die Versorgung der über 3 Millionen syrischen Flüchtlinge und Binnenvertriebenen und wenn solche Aufnahmebereitschaft in unseren reichen Ländern nicht existiert.
Peter Nickli, Sie stehen ja für die gemeinsame entwicklungspolitische Organisation der 6 Schweizer Hilfswerke. Mit welchen UNO-Unterorganisationen arbeiten Sie besonders gut zusammen?
Es haben viele zu tun, natürlich mit dem Flüchtlingshochkommissariat, dann mit UNDP, in vielen Katastrophensituationen, Naturkatastrophen oder Kriegssituationen, ist man mit der UNO konfrontiert, die oft die Hilfe vor Ort koordiniert. Eine unerlässliche Aufgabe, die sie auch am legitimiertesten und in diesem Sinne am besten anpacken kann. Also in diesen Bereichen spielt die UNO eine große Rolle. Umstrittene sind Organisationen, die auch eine Rolle spielen, wie die Weltgesundheitsorganisation, weil dort manchmal eine, wie soll ich sagen, eine fast amerikanische Agenda durchscheint. Aber insgesamt sind all diese spezialisierten Organisationen für konkrete Programme der internationalen Zusammenarbeit und der Nothilfe in der Welt notwendig.
Herr Nickli, die Schweiz ist ja jetzt seit gerade 10 Jahren Mitglied in der UNO, sie ist schon viel länger Gastgeber vieler wichtiger UN-Unterorganisationen. Wenn Sie das so beobachten, Herr Zumach hat vorher gesagt, die Schweiz tut auch zu wenig, jetzt gerade in konkreten Hilfsprojekten. Wie ist Ihre Beobachtung? Müsste die Schweiz noch mehr tun?
Ja, die Schweiz könnte natürlich wie die anderen mehr zahlen und mehr beitragen. Sie hütet sich ein bisschen, weil sie denkt, die anderen westlichen Staaten müssten dann noch mehr zahlen und so weiter. Das ist ja immer ein Schönheitswettbewerb. Die Schweiz könnte tatsächlich noch ein bisschen mehr tun. Das ist unbestritten. Es ist so, dass ja auch unbeliebtere Dinge weniger gern finanziert werden. Aber ich stelle jetzt nicht fest, dass da die Schweiz eine besonders üble Rolle spielt.
Nein, eine besonders üble Rolle nicht, aber sie ist nun mal eines der, wenn nicht das reichste Land dieser Welt. Und von daher sollte doch sehr viel mehr möglich sein.
Ja,
ich wiederhole auch bei der Aufnahme von syrischen Flüchtlingen. Also jetzt eine Großfamilie mit großem Tamtam aufzunehmen durch den Bundesrat, ist wirklich lächerlich.
Ja, die Schweiz ist eben ja, also gestern haben wir zum Beispiel, hat die Schweiz zusammen mit Norwegen eine gute Initiative für die Behandlung. Was machen wir mit Klimaflüchtlingen, mit Flüchtlingen vor Umweltkatastrophen? Die Schweiz lanciert international oft eigentlich sehr sinnvolle Ideen, während gleichzeitig auf nationaler Ebene zum Beispiel in Sachen Flüchtlinge ständig die Tore weitergeschlossen werden und der Begriff praktische aus dem täglichen Leben verschwindet. Es herrscht natürlich widersprüchliche Politik, das gilt auch für die Interessen, die die Schweiz vertritt. Wirtschaftspolitisch, außenwirtschaftlich hat sie völlig andere Interessen als die, die sie oft in der UNO artikuliert.
Ein schlimmes Feld muss man noch erwähnen, das ist das Verhalten der Schweiz in der Weltgesundheitsorganisation und der Welthandelsorganisation, wo sie als Sitzland der größten Pharmakonzerne der Welt neben Deutschland, Japan und den USA alles dafür tut, um die zur Verfügungstellung dringend benötigter Generika, also preiswerter Medikamente, sei es für die AIDS-Bekämpfung, Malaria und andere schlimme, oft tödliche Krankheiten, verhindert, um die Patentschutzinteressen von Novartis und anderen großen Konzernen zu schützen. Das halte ich mit für den größten Skandal der realen Interessendurchsetzung der Schweiz innerhalb der UNO und ihrer Sonderorganisation.
Ein stärkeres Engagement zum Beispiel der Schweiz würde natürlich auch voraussetzen, dass wohl auch in der Bevölkerung natürlich die Akzeptanz der UNO noch etwas gestärkt würde. Wenn wir zum Ende, Herr Zumach, jetzt nochmal die Frage stellen, was kann und muss die UNO konkret tun, um von diesem Image, ja sagen wir mal, dieser zahnlosen Weltpolizei, das sie ja im Moment hat, wegzukommen?
Also das Image der UNO in der Bevölkerung ihrer Mitgliedsländer ist immer auch eine Frage von politischer Führung. Das meine ich jetzt sehr positiv. Politische Führung ist nichts Schlechtes. Und wenn die politische Führung die UNO nicht instrumentalisiert, indem sie auf der einen Seite sich die Rosinen rauspickt, dann die UNO aber immer gerne auch als Sündenbock schlecht, wenn irgendwo was schief geht, dann wäre das Image der UNO innerhalb der Schweiz auch besser. Die UNO hat zum Beispiel in den skandinavischen Ländern, trotz all der Schwierigkeiten, die wir hier benannt haben in dieser Sendung, ein erheblich besseres Image, weil die Regierungen dort weniger, ja auch verlogen, eine aktive UNO-Politik machen, ohne die Schwierigkeiten und Widersprüche, die es gibt, hier dem Volk zu verheimlichen.
Bräuchte die UNO nicht auch ein, sagen wir mal, etwas imageträchtigeres Personal an
ja,
der
natürlich,
Spitze?
Natürlich, aber das ist natürlich angefangen mit dem Generalsekretär Ban Ki-moon
der
auch
sehr
wieder
wirkt.
Ein Ergebnis der Interessen der Großmächte, in dem Fall ganz konkret der beiden wichtigsten im Sicherheitsrat USA und China, die sehr viel profiliertere Kandidaten vor 6 Jahren namentlich aus Indien gemeinsam verhindert haben, um diesen profillosen Südkoreaner auf den Schild zu heben, von dem sie sicher sein konnten, dass er weder Washington noch Peking nennenswert auf die Füße tritt.
Mhm. Herr Nickli, welche Reform aus Ihrer Sicht müsste die UNO als erstes anpacken?
Die Schweiz wollte die Reform des Sicherheitsrats. Das wäre eine sinnvolle Sache. Sie wird nicht stattfinden auf absehbare Zeit. Sonst, meine ich, ist das nicht die Frage, die Reform der UNO. Die Frage ist, wie überwinden wir in den nächsten 15 Jahren Blockbildungen, die sich in der Weltpolitik jetzt herausgebildet haben. Wir haben eine Blockbildung in der Klimapolitik. Der Zumach hat das schon erwähnt. Die Industrieländer wollen eigentlich keine wesentlichen Schritte einleiten, sodass es am Schluss ein gemeinsames Programm auch zusammen mit den Schwellenländern geben könnte. Wir haben eine Blockbildung in der Handelspolitik. Seit 10 Jahren wird an Ort diskutiert, ohne dass man gemeinsame Lösungen findet. Wir haben eine Blockpolitik und Blockbildung auch in der internationalen Finanzpolitik, wo die Re-Regulierung der Finanzmärkte dringend wäre, wo man sich total uneinig ist. Dieses Problem wird nicht das Personal der UNO lösen können, wie auch immer das dann organisiert wäre. Dieses Problem wird in der UNO allenfalls in Verhandlungen unter den wesentlichen Mächten und unter allen Mitgliedstaaten gelöst. Für das Image zuständig sind schlussendlich die einzelnen Mitglieder, die Staaten, die Regierung und nicht sozusagen der Apparat der UNO selber.
Die Lösung, die Sie fordern, Herr Nickli, scheint mir noch relativ weit weg zu sein. Deswegen möchte ich zum Schluss unseres Gesprächs nochmal den ehemaligen UNO-Generalsekretär Dag Hammarskjöld zitieren, der mal sagte, die UNO wurde nicht geschaffen, um die Menschheit in den Himmel zu führen, sondern um sie vor der Hölle zu bewahren. In diesem Sinne, besten Dank, Peter Nickli, besten Dank, Andreas Zumach.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.